Ihr Lieben, neue Ausgabe von Harald sucht den Sinn. Heute mit Professor Dr. Achim Kampker. Der Professor Kampker ist Wissenschaftler. Er ist ein Tech-Unternehmer. Er ist ein Pionier der E-Mobilität. Er ist ein Vordenker, er ist ein Autor und er ist ein Zukunftsvisionär. Und das nehmen wir zum Anlass, um heute gemeinsam auf die Suche nach dem Zukunftssinn zu gehen. Ich sage erstmal herzlich willkommen im Podcast und danke, dass ich heute hier sein darf.
Ich habe zu danken, ich freue mich.
Ja, ich mich auch auf das Gespräch, weil ich das Thema so interessant finde. Und ich steige jetzt gleich mal ein. Jetzt haben wir schon ganz viele Dinge gehört in der Vorstellung. Wie kommt ein Ingenieur zur Zukunft?
Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Ich gehe mal einen Schritt nochmal zurück. Wie bin ich überhaupt Ingenieur geworden? Und das war damals bei der Entscheidung tatsächlich ein Negativausschlussverfahren. Ich habe mich gefragt, was ich alles nicht machen will. Und Ingenieur ist übrig geblieben tatsächlich. Ja, und so bin ich dazu gekommen. Da habe ich nichts Negatives dran gefunden und dann bin ich da reingestartet und habe dann festgestellt, als Ingenieur mit Technologie kann man eine ganze Menge bewegen, aber dazu gehört auch einiges, dass man es wirklich bewegt. Ja, dass man nicht dieses sogenannte Overengineering, also sich zu Tode ingeniert und nochmal hier ein bisschen Technik und da ein bisschen Technik. Und da hat mir, glaube ich, wieder der Gedankengang von vorher, den ich formuliert habe im Ausschlussverfahren, geholfen, dass ich nicht der Knispler-Ingenieur bin, der bis zur letzten Perfektion die Technologie treiben will, sondern der einen sehr, sehr starken Blick da drauf hat. Was kann ich denn damit tun? Und das ist, glaube ich, wirklich meine Hauptantriebsfeder, dass ich umsetzen will, dass ich einen Impact haben will, dass da was wirklich bei rumkommt. Ja, und das ist meine Kernmotivation. So, und dann sind nämlich die ganzen Sachen, die Sie eben genannt haben, hört sich an, was will er denn noch alles machen? Er verzettelt sich ja total. Auf einmal zusammenkristallisiert, ja, der Ingenieur, der umsetzt, der Wissenschaftler, der nicht nur forscht, sondern auch will, dass seine Forschung daraus soll was werden. Und dafür muss ich was unternehmen, dazu muss ich Unternehmer sein. Und an einem Kristallisationspunkt kommen diese Sachen, die Sie aufgezählt haben, nämlich wirklich alle zusammen. Und in dem bewege ich mich schlussendlich. Und das ist für mich deshalb nicht ganz viele Hans Dampf in allen Gassen Thematik, sondern ich bin genau in einer unterwegs. Und die heißt, aus der coolen Technologie was für die Gesellschaft zu machen und umzusetzen.
Also das ist eine fantastische Erzählung. Und ich finde, da waren jetzt ein paar Worte dabei, da will ich gleich nochmal einhaken. Während der Auseinandersetzung mit Ihnen und Ihrem Schaffen ist mir ein Gedanke gekommen, dass es, glaube ich, sehr wenige Leute in unserem Land gibt, die weniger erzählen und mehr tun. Das würde ich mir wünschen, dass das viel häufiger vorkommt, weil genau das, was Sie eben gesagt haben, dieser erste Motivationsschub ist nicht per se was Neues auf die Beine zu stellen, sondern zu fragen, was brauchen wir denn? Was ist die Notwendigkeit? Was können wir lösen? Und das finde ich eigentlich einen super schönen Ansatz. Und Sie haben einen weiteren Punkt drin gehabt mit, wenn man etwas umsetzt, muss man etwas unternehmen. Und das ist für mich auch die Basis von Unternehmung. Also man tut etwas, man schöpft etwas. Und da kommen wir jetzt zu dem nächsten Punkt. Sie sind Miterfinder, Mitgründer der Street Scooter GmbH. Deswegen auch die Sache mit der Elektromobilität. Wollen Sie darüber ein bisschen was erzählen?
Ja, sehr gerne, weil das ein Stück weit auch einfach die Geburtsstunde von dem ist, was ich danach eigentlich aufgebaut habe, was dann Street Scooter nur noch als Beispiel genutzt hat. Es fing alles damit an mit der Diskussion, wir wollen wirklich aufzeigen, dass wir Probleme lösen, die es tatsächlich auch gibt. Also nicht irgendwelche, die man sich ausdenkt, sondern die es in der Realität gibt. So, und da wollen wir nachweisen, das ist das Zweite, also es sollte das Problem geben. Und was uns in der Vergangenheit eigentlich erfolgreich gemacht hat, dass wir auch schnell waren. Nicht der Große frisst den Kleinen, sondern der Schnelle den Langsamen. Ist ja so ein bewegter Satz, der oft zitiert wird. Und ich finde, da ist viel Wahres dran. Und diese Geschwindigkeit und diese Effizienz, die uns erfolgreich gemacht hat, die wollten wir ja wiederbeleben. So, das war eigentlich so die Geburtsstunde. Wie kann mit schneller Innovation, heißt ja erfolgreiches Produkt, also eine Invention ist eine Idee und eine Erfindung und Innovation heißt es ja erst, wenn es dann erfolgreich schlussendlich ist.
Wichtiger Unterschied.
Und das war eigentlich so der Treiber und dann ist diskutiert worden, woran zeigen wir das denn? Also diese Forschung, wie man schneller innovieren kann, wie man schneller eine Innovation hinkriegt, da arbeiten wir hier an der RWTH seit vielen, vielen Jahren schon dran. Und dann haben wir uns überlegt, was interessiert denn jeden? Die erste Idee war Fußball, aber da ist uns dann nichts eingefallen. Fußball, die 80 Millionen Trainer, jetzt auch wieder akut aus Deutschland. Aber was kann man da schon erfinden? Das ist einfach ein Traditionsspiel. Und dann haben wir gesagt, Auto des deutschen liebsten Kindes, lass uns damit was machen. Und dann, ja, aber Verbrenner, E-Auto. Ne? Da ist vieles auch einfacher, vieles simpler, einiges auch schwer, aber vieles auch erstmal einfacher. Und so ist die Idee geboren, komm, wir beweisen das, worüber wir so reden, ja, dass das tatsächlich geht und machen wirklich ein echtes Engineering für ein Fahrzeug, ja, und starten. Und dann hat sich's tatsächlich, und das ist auch nochmal wichtig, normalerweise sind wir ja in Deutschland, ne, wir planen dann, was kann in den nächsten 10 Jahren alles passieren, welche Risiken gibt's, und dann fangen wir erst gar nicht an. Wir haben einfach losgelegt und die erste Idee war ein Kleinfahrzeug. So. Über diese Idee des Kleinfahrzeugs, also erstmal des Tuns, kam dann die Deutsche Post auf uns zu und sagte, guck mal, wenn ihr so ein Kleinfahrzeug da macht, wollt ihr nicht mir einen Elektrotransporter machen? Da habe ich gesagt, das ist eine Chance. Da habe ich gesagt, nee, wir machen ja Pkw, bleib du mir mal weg. Sondern habe ich gesagt, also, wir ändern jetzt unseren Plan und ergreifen diese Chance, die uns da gerade über den Weg gelaufen ist, also alle anderen Pläne über den Haufen geworfen, gesagt, wir konzentrieren uns auf dieses Thema Zustellfahrzeug, weil es da eine reelle Chance gibt, dass das wirklich umgesetzt wird und in Serie kommt. So. Und das ist ja, finde ich, ein viel besserer Beweis, als wir haben es bis zum Punkt X geschafft, aber nicht in die Serie.
Ja.
Wir mussten es ja bis zur Serie schaffen, um den Beweis halt anzutreten. So, also haben wir diese Opportunität ergriffen. Und damals war ein Jürgen Gerdes im Postvorstand, der hatte da richtig Lust drauf. Mhm. So, das habe ich eben auch erkannt, dass da einer ist, der entscheiden kann und es aber auch tut und Lust auf ein Thema hat. Und diese Konstellation, die ist dann Gold wert, ja, wenn Menschen zusammenkommen, die alle wollen und nicht Bedenkenträger sind und einem Steine in den Weg legen, sondern Steine wegräumen, also mithelfen, Steine wegzuräumen. Mhm. Ja, teilweise habe ich immer wieder das Gefühl, dass ganz, ganz viele Menschen in Europa dafür da sind, einem Steine in den Weg zu legen. Da waren mal Leute, die die Steine mit weggeräumt haben. Also tolle Sache. Mhm. Diese Chance haben wir dann ergriffen und sind tatsächlich ja zu zehntausenden Fahrzeugen gekommen, die heute ja auch noch wirklich rumfahren und unterwegs sind. Und auch da wieder, es ging uns nicht einfach nur E-Mobilität machen, koste es, was es wolle, sondern da haben wir hinterfragt, dieses Fahrzeug ist für die Zusteller ein Werkzeug. Es ist also gar nicht in erster Linie ein Auto, sondern ein Werkzeug. Das heißt, die machen damit ihren Job, ihre Arbeit und müssen dieses Werkzeug benutzen dabei. Und dann haben wir gesagt, ah ja, dann richten wir uns voll danach aus. Wie sieht denn euer Arbeiten aus? Ihr beladet, ihr entladet, ihr steigt über 200 Mal am Tag ein und aus diesem Werkzeug. Ja? Mhm. Wie können wir das so gestalten, dass das für euch ideal ist? Also neben dem, dass es ein E-Fahrzeug ist. Mhm. Ja? Und so sind die 3 Türen in die Box hinten reingekommen. So ist die Ergonomie des Ein- und Ausstiegs angegangen worden. Und somit war es ein ideales Werkzeug für die Zusteller. Und das ist eben, finde ich, das Spannende, immer am Fallbeispiel, am Punkt zu gucken, was braucht der jeweilige, wer ist der Kunde, also wer ist der, der es haben will oder gebrauchen muss in dem Fall und wie kann man dafür sorgen, dass das optimal darauf zugeschnitten ist und diese Probleme schlussendlich löst. Also immer diese Markt- und Kundenorientierung mit drin. Und deshalb finde ich es nach wie vor ein hervorragendes Beispiel, dass man zwar ein sehr spitzes Produkt, das ist ja immer so verkauft worden oft, ja, das ist jetzt der Heilsbringer und die zeigen es mal der deutschen Automobilindustrie. Das war ja gar nicht die Intention und ist ja auch nicht vergleichbar, weil wir müssen nochmal sehen, die Automobilindustrie baut Millionen Fahrzeuge, ist ein ganz anderes Business, ein ganz anderes Geschäft. Nichtsdestotrotz ist damit gezeigt worden, dass für die letzte Meile E-Mobilität funktionieren kann. So, und das war eigentlich auch die Mission und in sehr schneller Zeit mit wenig Ressourcen. Und das war das, was wir eben auch nachweisen wollten und tun wollten. Und dieser Erfolg und dieses Lernen dabei, das war dann auch so der Baustein, wo ich gesagt habe, oh, guck mal, wenn das da funktioniert und geklappt hat, genau aus dieser Idee heraus, umsetzen, machen, da müssen wir mehr machen. Es gibt so viele Rohdiamanten, die hier an der Universität rumliegen, aber auch in den Unternehmen. Und wir müssen mehr ins Umsetzen kommen. Es mangelt nicht an Ideen, ja, sondern wir müssen sie gangbar machen. Und dann kamen genau diese Fragen, wie funktioniert Transfer aus einer Universität heraus? Wie kann ich Geld akquirieren, um Wachstum hinzubekommen? Wozu ist Europa eigentlich gut? Ich war so begeistert davon, dass es eine Währung gab und man überall hinreisen konnte. Das war ein Begeisterungsmerkmal. Ne? Und dann sind wir so ein bisschen falsch abgebogen aus meiner Sicht, dass wir viel so über klein-klein, Regeln und so weiter und haben diese Wirtschaftsunion aus den Augen verloren. Das ist, finde ich, wieder eine Vision. Und so ist das stückweise gekommen, dass ich dachte, wir brauchen eine gemeinsame Vision, wie das vielleicht nach dem Zweiten Weltkrieg die soziale Marktwirtschaft gewesen ist. Wir brauchen also ein Ziel, müssen auf der operativen Ebene Hindernisse wegräumen, die Steine, von denen ich immer gesprochen habe. Und dann können wir nach wie vor auf der Gewinnerstraße schlussendlich sein. Ne? Und das ist das, was mich seitdem eigentlich antreibt, das aufzuzeigen und möglichst vielen Menschen Mut zu machen, nicht zu sagen, ich muss doch auf andere warten, andere müssen erst was tun, ich bin doch so klein. Und da möchte ich einmal nochmal in Erinnerung rufen, ne? Wir haben mit 3 Leuten angefangen und 50.000 Autos gebaut. Hätte uns niemand zugetraut. Das heißt, das ist ein Riesenschritt. Und ich glaube, jeder kann in seinem Umfeld halt unglaublich viel erreichen und gangbar machen.
Was für eine wahnsinnig begeisternde Geschichte. Weil da ist was umgesetzt worden, was als ganz anderes Projekt begann. Und das ist etwas, was ich glaube, was auch in Zukunft ein Skill sein muss für Unternehmen. Ich habe ein Beispiel gesucht und habe den Jazz aus der Musik gefunden. Die klassische Rockmusik oder die Popmusik, die hat immer eine ganz klare Songstruktur mit Strophe, Bridge, Refrain, Solo. Und im Jazz weiß der Musiker um 19.30 Uhr noch nicht, was um 20 Uhr gespielt wird. Es entsteht. Ja. Um 20 Uhr oder nach 20 Uhr. Und deswegen finde ich das Beispiel von Ihnen mit dem Street Scooter so interessant, weil das war eine Kurskorrektur, weil Sie feststellten, da ist jetzt ein Markt, da ist ein Bedarf, da sind Menschen, mit denen wir das gemeinsam auf die Beine stellen können. Lass es uns tun. Dann müssen wir halt den Kurs ein wenig korrigieren. Aber genau diese Flexibilität, glaube ich, ist das, was wir für die Zukunft brauchen.
Ja, und was, glaube ich, auch ein Kernunterschied zu jetzt ist. Wir versuchen eben alle Risiken, also wir haben ja in Europa das Vorsorgeprinzip. Ja? Das heißt, wenn wir was Neues planen, dann gucken wir uns, ist ja im Prinzip nichts Falsches dran. Erstmal alle Risiken an. Was kann denn da so schiefgehen? Was kann passieren? Fangen dann Standards an festzulegen, aber das zementiert einen insbesondere in Bereichen, die man noch nicht so gut kennt, ne? Wie KI, wie automatisiertes Fahren, wie Elektromobilität. Das legt einen halt unglaublich fest. Das heißt, man macht Regeln für Sachen, die man noch gar nicht so genau verstanden hat, wie eine Marktwirtschaft dann schlussendlich eben funktioniert. Und das halte ich eben für einen Fehler. Man muss erstmal ein Stück weit laufen, losgelaufen sein und dann kann man sich ein Bild machen. Deshalb finde ich diese Jazz-Analogie super, weil der Künstler dann ja wahrscheinlich eben auch, der sieht, wie sein Publikum reagiert. Der weiß im Prinzip, hat er ja Fähigkeiten und Kompetenzen hat er ja dabei und passt sie aber dann an.
Genau.
So, und das ist ja genau das, deshalb finde ich das eine super Analogie, ja, also passt aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Und das ist das, was uns, glaube ich, so ein Stück weit abhanden gekommen ist, dass wir eben uns einzementiert haben in so vielen Regeln und gefangen haben, immer mit dem Guten im Sinn. Mhm. Ne? Also ich unterstelle da gar nicht irgendwie eine böse Absicht, aber wir strangulieren eigentlich das, was uns erfolgreich gemacht hat, denn in einer freiheitlichen, organisierten Demokratie ist ja gerade, und das loben ja eigentlich auch immer alle, die Kreativität und das Ausgestalten, das, was den Unterschied macht zu einer Diktatur, ja, wo von oben genau gesagt wird, was du darfst, was du nicht darfst. So, und diese Freiheit, das ist ja das, was uns im Wettbewerb meiner Meinung nach eben die Möglichkeit gibt, überlegen zu sein, also was besser hinzukriegen, was schneller hinzukriegen. Aber wenn wir diese Freiheit natürlich zu sehr einengen und zu sehr strangulieren, geht genau diese Fähigkeit eben verloren.
Ja.
Und das ist das, wofür ich eben werbe, ja, dass man einmal die Freiheit wieder gibt und dann eben das Zweite, wir brauchen ein gemeinsames Ziel, ja, wo wir hinlaufen möchten und wo sich nicht jeder, aber ein Großteil sagt, ja, das macht Sinn, da kann ich mich mit identifizieren.
Mhm. Ergänzend dazu, dieses Ziel, dieser Leuchtturm, die Richtung, die setzt doch schon mal in Kraft, dass man ganz viele Leute alleine gehen lassen kann. Wenn doch klar ist, wir gehen nach Nordwesten, dann weiß jeder, wenn er Richtung Süden läuft, ist irgendwas verkehrt. Also das heißt, man hat schon mal eine grobe Orientierung. Und dann können die Leute auch in Freiheit arbeiten, leben, irgendwas leisten für die Gesellschaft. Und das ist etwas, was meines Erachtens, und ich komme jetzt mal auf Ihr erstes Buch, die Zukunftslust, ich glaube, ein gemeinsames Ziel ist die Grundvoraussetzung. Und wir haben weder als Europa noch als Deutschland eine klar definierte Zielsetzung. Die fehlt einfach. Und ich glaube, die würde uns schon sehr helfen, um für die Zukunft Menschen mitzunehmen. Weil das ist jetzt noch, was ich noch sagen wollte zu dem, was Sie eben einwarfen mit der Freiheit. Die Freiheit hat natürlich den Nebeneffekt, dass ich Verantwortung übernehmen muss, weil wer frei ist, der hat Verantwortung.
Und trägt auch Risiken.
Ja, der trägt auch Risiken.
Freiheit heißt nicht, ich kann machen, was ich will.
So. Und da ist natürlich dieses Einzementiertsein in einen goldenen Käfig der Regeln ein sehr beruhigendes, der Comfortzone nicht so fremdes Gebiet. Da kann man sich zurücklehnen, kann sagen, ja, das regelt ja dieses Gesetz und das regelt die Vorschrift. Aber die Freiheit bedeutet natürlich, dass ich für alles, was ich tue, Verantwortung übernehme.
Und setzt auch vom Menschenbild, also wenn ich mehr Freiheit gebe, setzt es natürlich voraus, dass wir grundsätzlich davon ausgehen, dass die Menschen gut sind. Also das ist, finde ich, ein entscheidender Punkt nochmal. Also was setzen wir voraus? Dass die Mehrheit einfach böse ist? Dann muss ich natürlich ganz viele Regeln machen, damit sie dieses Böse nicht ausleben. Mein Menschenbild ist eher, im Grunde genommen wollen eigentlich ein sehr, sehr großer Anteil der Menschen schon was Gutes, was Sinnvolles schlussendlich tun. Und deshalb muss ich viel Freiheit geben. Und nur wer dann darin sich fehlerhaft verhält, also kriminell wird, sonst irgendwas. Da muss ich natürlich dann gucken, dass ich dem Einhalt gebiete, aber auch nur dann. Und mein Eindruck ist, dass wir sehr stark reingegangen sind, so von dem, ne, was kann alles schiefgehen, was könnte einer machen. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist das bidirektionale Laden. Also, dass ich auch Strom zurück ins Netz bringe.
Ja.
So, und in Deutschland ist das eben sehr stark davon diskutiert worden, dann fährt also der Mensch zum Arbeitgeber, lädt da umsonst und fährt dann ganz schnell nach Hause und speist es ein. So, dann verdient er ja damit Geld. Also, wie zahlt er Steuern, wie macht er das so? Das heißt, man hat wieder was konstruiert, dass der Mensch dann sowas nur macht, um es auszunutzen. Und das müssen wir ausschließen. Und bevor wir damit also anfangen, müssen wir das erstmal alles ausschließen, dass das nicht funktionieren kann. So, und mein Ansatz wäre, ermöglicht doch erstmal, dass sowas geht und dann beobachten wir eine Zeit lang. Und wenn wir dann sehen, dass ganz, ganz viele Menschen das wirklich missbrauchen, ausnutzen, dann ziehen wir die Regeln nach, dass das halt nicht mehr geht. Aber nicht andersherum. Das heißt, wir würgen, bevor überhaupt was entsteht, und wir wissen ja gar nicht, was geht wirklich richtig ab und was nicht. Wer weiß das schon, ja? Und das ist genau mein Punkt. Also gebt doch insbesondere, wenn sich was entwickeln soll, die Freiheit oder Wasserstoff. Da sagen wir, also wenn wir Wasserstoff, also der muss grün sein, sonst fangen wir erst gar nicht an. So, das sorgt dafür, ist zu teuer, ich komme gar nicht in den Markt rein. Wenn ich doch jetzt sage, Wasserstoff ist es, lasse ich das erstmal entwickeln. Und wenn ich sehe, da geht richtig was ab, da ist Rendite drin, da ist ein Markt, der entsteht, dann sage ich, okay, jetzt steuere ich nach. Und jetzt gehe ich schrittweise dahin, dass die Quelle, woher kommt denn der Wasserstoff, gucke ich mir dann an. Also Schritt für Schritt, das ermöglichen. Ja, und wir machen die Hürden viel zu hoch. Wir machen die Hürden viel zu hoch. Und das wirkt Unternehmertum in unserem Land, in Europa, im Kern halt ab. Und das ist genau das, was wir beobachten. Da entsteht zu wenig. Dann kommen immer wieder, ja, aber guck dir das Beispiel an, das Beispiel. Ja, es gibt Anekdoten, wo es trotzdem funktioniert. Aber es funktioniert halt nicht nach der Gauss-Verteilung häufig genug. Und das ist genau der Punkt. Genau. Natürlich gibt es Erfolgsbeispiele, die will ich auch nicht kleinreden. Und wir haben super viele Chancen und es ist auch nicht alles schlecht. Aber wir müssen eben dieses in der Breite wieder möglich machen, dass da wirklich was passiert und abgeht. Und das ist dann die, ja, die Gründerwelle, ja, das, was wir eigentlich brauchen, die Gründerzeit, ja, die uns tatsächlich, von der leben wir ja heute noch, von der ersten Gründerzeit. Und wir brauchen jetzt eigentlich eine zweite. Genau. Ja, und dafür müssen wir einiges tun.
Also, Sie haben alle meine Unterschriften, alles, was ich dazu beisteuern kann, weil ich genau das für existenziell wichtig erachte. Erstens, ich nehme jetzt immer die Beispiele auch aus der Wirtschaft. Amazon hat beispielsweise verhältnismäßig schnell die Reklamationsabteilung abgeschafft, weil klar war, es ist so viel Aufwand und ich muss so viele Menschen damit beschäftigen, nur um zu prüfen, ist die Ware jetzt anständig verpackt zurückgekommen, muss ich die neu verpacken, kann man die nochmal verwenden, wurde ersatzlos gestrichen. Jetzt kann man sagen, wir produzieren hier viel Müll durch die Rücksendungen, aber im Prinzip ist das genau das, was Sie sagen. Ja. Lass doch erstmal laufen. Wir sind eher positiv gestimmt und schauen mal, was wir rausholen können, was sich ergibt, bevor wir hinter jedem Baum einen Verbrecher vermuten. Haben wir jetzt ja auch in der Sozialdiskussion mit Bürgergeld und was auch immer. Ich denke mir dann immer, ja, die paar Fälle, die das ausnutzen, wird es immer geben. Also das kann man nicht ausschließen, aber die große Mehrheit stelle ich doch nicht unter Generalverdacht. Ja.
Auch da, wir versuchen immer Schuldige. Ne? Die eine, je nachdem, aus welcher Richtung man jetzt kommt. Die einen, da sind es die Sozialschmarotzer, also die Armen, ja, die irgendwo was machen. Die anderen sagen dann, nein, es sind die bösen Reichen, deshalb geht es uns allen schlecht. Ne? Man sucht immer einen Block an Schuldigen. Ich dachte, über den Punkt wären wir hinaus. Ja? Man sucht immer eine Gruppe, die Schuld hat und die eigentlichen Probleme, dass wir effizienter werden müssten, dass super viel Geld verschwendet wird, dass wir eigentlich gar kein Einnahmenproblem haben, sondern wir unnütz viel Geld ausgeben, ja, dass wir einen riesen Apparat haben, um Bürgergeld zu vergeben. Also so, an die Sachen müsste man schlussendlich halt ran, ja, und da halt schauen, dass man nicht einzelne Gruppen als die Buhmänner hinstellt, ne, und das wird von allen Seiten gemacht, sondern wir müssen die Probleme lösen. Und das ist auch aus meiner Sicht, was eine große Frustration eben auch zu Recht halt auslöst, dass wir die eigentlichen Probleme nicht lösen. Ne? Wir suchen immer schuldige Gruppen, aus welchem Blickwinkel, die einen gucken von links, die anderen von rechts drauf, ne? Und dann ist es immer eine andere Gruppe schuld. Ja. Das löst aber unser Problem nicht. Das löst unsere Probleme nicht. Und das ist das, was ich mir auch wünsche, dass wir gucken, wie können wir eben daran arbeiten, dass Innovationen wirklich stattfinden. Ja, also dass der Kuchen größer wird. Also den kleiner werdenden Kuchen gerechter zu verteilen, ja, mag eine hehre Aufgabe sein, aber irgendwann ist halt nichts mehr da und dann gibt's auch nichts mehr zu verteilen und dann schlagen wir uns halt dann die Köpfe ein. Ja, ich kenne ja uns Menschen, das wird ja dann passieren. Das heißt, wir müssen schön gucken, dass dieser Kuchen eher größer wird und nicht kleiner. Und dann ist es auch nicht mehr, ne, ich habe 5 Kinder und wenn es da genug Kuchen gibt, dann streiten die Kinder sich auch gar nicht so sehr darum, wer jetzt wie große Stücke halt bekommt, weil dann alle satt werden und mehr als genug haben.
Ganz simpel.
Wenn es nur einen kleinen Kuchen gibt, dann wird sehr, sehr genau darauf geachtet, wer was bekommt und dann gibt es erstmal viel Diskussion und Stress und Streit und man muss klare Regeln finden und so weiter. Und ich bin einfach ein Freund davon, lasst uns doch bitte überlegen und darauf konzentrieren, wie der Kuchen größer wird. Und das war meiner Meinung nach auch ein Erfolgsmodell, was bei uns sehr, sehr gut funktioniert hat. Ja. Und dadurch entstehen ja auch wieder Aufstiegschancen zum Beispiel. Jetzt wieder zu gucken, wie kann ich denn die viel haben und erfolgreich waren, wie kann ich die wieder auf mein Level runterholen? Ja, also das ist ja der Klassiker, den ich insbesondere in Deutschland, ja, wenn ich gute Schüler habe, ne, muss ich nach unten angleichen, damit alle gleich sind. Wenn alle gleich sein sollen, geht es eigentlich nur, ich ziehe runter. Ja, aber ich glaube, das macht es in Summe eben nicht gerechter und nicht besser, unsere Welt, sondern wenn wir denen, die leistungsfähig sind, helfen, Leistung zu bringen, dann sollten die natürlich auch was abgeben, aber es muss immer austariert sein. Ja, es muss immer austariert sein, dass die Leute, die was leisten können, auch Lust haben, mehr zu leisten. Dann ist in Summe mehr da, was ich dann auch in bestimmtem Maße halt wieder verteilen kann. Das ist für mich eigentlich eine ganz einfache Sache. Aber immer wieder verfallen wir in so Ideologien von allen Seiten, ja, und das führt uns nicht weiter. Und das ist Frustration pur, finde ich. Und das andere ist, dass wir müssen, glaube ich, gar nicht viele Gesetze unbedingt ändern. Aber der Mut bei den Entscheidern, bei den Behördenleitern und so weiter, etwas zu entscheiden und auch die Freiräume auszunutzen, der wird zu wenig genutzt. Mhm. Ja, also auch da, also es liegt das Besteck eigentlich vor uns. Wir müssen es aber wieder konsequent halt nutzen. Und dazu gehört auch Mut. Dazu gehört der Mut, das wirklich eben auch zu tun. Und auch nicht die ganze Zeit Angst davor zu haben, dass jetzt, dann steht die Presse wieder und wirft mir halt schlussendlich irgendwas vor, ja, sondern wir müssen das halt gut strukturieren.
Also ein Freund, der Frank Dobhalter, hat mal einen wunderbaren Satz gesagt zu dem Thema. Heute ist es wichtiger, das Fernsehduell zu gewinnen, als die Probleme zu lösen. Und der Satz trägt ganz, ganz viel Wahrheit in sich. Es ist viel Meinungsmache und wenig Mut zur tatsächlichen Umsetzung. Deswegen finde ich unser Gespräch so wichtig und auch Ihre Arbeit so wichtig, weil es genau darum geht, Dinge zu überlegen einerseits und dann auch zu machen. Und das mit dem größeren Kuchen ist meines Erachtens das Basisproblem, was wir in unserer Industrie und Wirtschaft haben. Es wird nämlich nur noch geschaut, was wir hinten einsparen und weglassen können. Das ist eine frustrierende Arbeit für alle Beteiligten. Das Gegenteil wäre der richtigere Weg, nämlich zu schauen, wie machen wir den Kuchen denn größer? Was gibt es denn für Dinge, die wir für die Zukunft wieder als neue Betätigungsfelder, als neue Geschäftsfelder definieren können, wo wir Vorreiter sein können, Vordenker. Und das braucht den Mut und das braucht die Unternehmer, also die gemeinsam was unternehmen wollen.
Ja, und braucht auch Leistungsbereitschaft schlussendlich. Ne? Also das heißt, da sind wir auch wieder an einem guten Punkt. Es kann im Augenblick nicht einer alleine drehen, ne? Also es ist nicht eine Gruppe, sondern ich glaube, wir müssen alle schon gucken, dass jeder auch nochmal hinterfragt, dass ich von liebgewonnenen Dingen schon Abschied nehmen muss. Die Frage ist ja immer, wofür? Und deshalb glaube ich, wir brauchen diese gemeinsame Vision von zum Beispiel der Wirtschaftsunion Europa mit einer klugen Partnerschaft mit Afrika. Und dann kann man sich noch irgendwie als darüber ausdenken, sei es, wir wollen das Weltall erobern oder wir sagen uns als Gesellschaft, wir wollen ganz viele seltene Krankheiten heilen. So, und dann ergibt sich ein Bild. Jetzt kann, sagt jeder, ja, das ist aber nicht meine Vision. Ja, das mag sein, aber ich glaube, wir brauchen so eine. Mhm, ja, genau. Das ist auch Aufgabe von Politik. Da wollen wir schlussendlich hin. Ich erinnere nochmal, nachdem Europa in Schutt und Asche nach den Weltkriegen lag, hat Deutschland ja geschafft, in der sozialen Marktwirtschaft mit einem tollen Grundgesetz die Leute, die Menschen zu einen und dann haben sie Gewaltiges ja geleistet. Das muss man einfach mal so sagen und mit ganz, ganz schlechten Voraussetzungen. Viel schlechteren als heute.
Da würde heute keiner mehr aufstehen. Nee,
da hätte doch keiner einen Cent drauf gewettet, dass das eine erfolgreiche Wirtschaftsnation wird. Aber die Menschen haben es hingekriegt, weil sie eben in eine Richtung schlussendlich gelaufen haben und dann auch natürlich gesehen haben, es geht in Richtung Erfolg. Also ne, der Kuchen wird größer, dann hat man noch die Weltmeisterschaft gewonnen, das hat Selbstbewusstsein gegeben. Also ein paar glückliche Umstände sind dann auch dazu gekommen. So, aber wenn wir uns das jetzt nochmal auf die Fahne schreiben, dann nutzt es ja jetzt nichts rumzuheulen, wie schlecht wir es haben, sondern wir müssen auf das Spielfeld draufgehen und gewinnen wollen. Und da müssen wir uns aber auch anstrengen. Und zwar jeder Einzelne. Und nicht nur den anderen anschreien, du musst dich mehr anstrengen. Ja, sondern jeder Einzelne, ne, die gesamte Mannschaft. Und damit meine ich dann eben auch von Gewerkschaft über Politiker, über Unternehmer, über Reiche, über normale Menschen. Wir müssen hingehen und wirklich anpacken. Jeder da, wo er steht, und er muss als erstes anfangen. Mhm. Also nicht erst ihr anderen, dann fange ich auch an. Mhm. Wir legen los. Mhm. Und das ist genau der Effekt, den wir aus meiner Sicht jetzt brauchen, um diesen gordischen Knoten, ja, diese Abwärtsspirale, in der wir uns gerade befinden, aus viel Frustration, die man aber auch nochmal, auch erstmal anerkennen muss. Also den Leuten einfach, ist doch alles super und läuft schon und ich muss es dir nur besser erklären. Ja. Das funktioniert nicht, sondern wir müssen einmal auch sagen, ja, es läuft gerade ziemlich viel schief und nicht gut. Das ist der Frustteil. So, aber was machen wir jetzt damit? Ergötzen wir uns jetzt an der Frustration, ja, und ziehen uns weiter runter, ja, in ein Jammertal? Oder sagen wir so, was machen wir jetzt da raus? Wir gehen da jetzt raus und greifen an und sind mutig. Und in der Geschichte haben die Menschen auch viel Mist gebaut, aber man sieht auch ganz viele schöne Beispiele, wenn man da zusammen anpackt, wie eben das Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, kann auch gigantisches Tolles entstehen, weil die Menschen zusammen funktionieren und ihre Chancen ergreifen.
Dieses Bild löst immer noch Gänsehaut aus bei ganz vielen. Und ich finde schade, dass zum Frust natürlich noch dazu kommt, dass er sich viel besser verkauft als die Vorfreude. Und deswegen wird er auch gefördert an ganz vielen Stellen. Es werden Drohkulissen aufgezogen. Und da sage ich immer, ja, der Begriff bringt es eigentlich wunderbarerweise auf den Punkt, weil es ist etwas Artifizielles. Die Drohkulisse, die hat einen Zweck. So, und genau das ist, was ich vermisse. Mir fehlen die ganzen positiven Beispiele, auch in der Medienlandschaft, dass wir über Dinge reden, die gut laufen. Natürlich gibt es den Frust und natürlich gibt es ganz viel, was wir verändern müssen.
Ja, ich glaube, es geht um die Intention, ne? Also die guten Beispiele und dann kommst, um zu zeigen, dass du gar keinen Frust haben darfst. Das ist, glaube ich, eben der falsche Weg.
Ja.
Die guten Beispiele zu zeigen und zu sagen, es gibt eine Chance, die müssen wir nutzen. Und natürlich müssen wir dann auch an Standortfaktoren arbeiten und viele andere Dinge aus dem Weg räumen. Das ist einfach so. Das habe ich erkannt in meinem ersten Buch Zukunftslust, habe ich ja sehr stark, wir können mit Technologie die Probleme lösen. Da bin ich auch nach wie vor von überzeugt, dass es geht. Was da aber gefehlt hat, ist genau dieser Blick, wie eine ich uns denn? Ja, was ist das gemeinsame Big Picture, das große Bild dahinter, wie man das zu Bewegung werden lässt? Und das fängt eben damit an, dass wir erstmal den Frust, der in uns steckt, ernst nehmen und anerkennen. Und er ist auch zu Recht da.
Ja, na klar. So.
Das vorweggeschoben, und das habe ich auch rausgearbeitet an den Interviews, die ich ja da geführt habe, da ist viel Frustration berechtigterweise da. Und dann legen wir das mal auf den Tisch. Und dann kommt aber die Frage, so was machst du raus? Und Sie haben das eben richtig gesagt, Freiheit verpflichtet auch. Ja, und jetzt müssen wir doch dann aus dieser Frustration heraus, wir sind ja keine kleinen Kinder, die dann trotzig uns in die Ecke stellen, müssen wir sagen, okay, was kann ich denn wirklich beitragen? Es ist uns ja auch in Europa, in Deutschland viel geschenkt. Es ist ja auch nicht alles schlecht, da bin ich auch voll bei Ihnen. Und dann gehen wir doch mal mit der Objektivität dran und ich gebe jetzt Gas und bringe Leistung. Und wenn ich diese Leistung bringe, dann habe ich auch wieder ein Anrecht zu fordern. Du sollst auch Leistung bringen, bitte.
Genau.
Ja? Aber das ist schon ein entscheidender Unterschied, finde ich. Das heißt, erstmal in Vorleistung zu gehen, Vertrauensvorschuss, Vorleistung zu gehen, zu kämpfen für das, was man für richtig hält, wirklich ins Machen zu kommen und dann andere mitnehmen. Und das dann auch aber auch einfordern. Das finde ich auch richtig. Und dann nicht, ich leiste, bis ich kaputt umfalle, weil die anderen es nicht tun. Da müssen die anderen auch mitziehen. Aber der Unterschied ist, selber als erstes loslaufen. Und nicht sagen, erstmal müssen alle anderen laufen und dann stehe ich von meinem Sessel auf.
Also ich glaube, das ist der Masterpunkt schlechthin. Das haben wir jetzt auch bei der ganzen E-Mobilitätsdiskussion ja mitbekommen. So nach dem Motto, solange die Kreuzfahrtschiffe noch fahren, brauchen wir jetzt über die Luftfahrt nicht diskutieren. Ja? Mhm. Und solange es die beiden noch gibt, dann können wir auch noch ein paar Verbrenner fahren lassen. Also jeder schiebt es auf den anderen. Jeder sagt, lass doch die erstmal anfangen. Und das entspricht exakt auch meiner Wahrnehmung, dass wir anfangen müssen. Mit kleinen Schritten. Es können ganz kleine Dinge sein, aber wir, jeder für sich selbst. Insofern ist das Starting with the Man in the Mirror sicherlich der richtige Anfang.
Ja.
Und trotzdem gibt es ja nicht nur die Erfolgsgeschichten, es gibt auch Dinge, die schief gehen und die muss man benennen dürfen. Den Frust, wie Sie sagen, den kann man nur reflektieren, wenn man ihn erstmal zulässt.
Ja.
Haben wir eigentlich, das ist keine deutsche Tugend.
Ja, genau. Da, ich meine, so ergibt sich für mich auch diese Ableitung von Toleranz. Toleranz heißt ja nicht, dass ich alles gut finde, sondern dass ich unterschiedliche Dinge auch ertrage und aushalte und erstmal auch stehen lasse. Ne? Und auch das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, dass wir eben auch zulassen, dass es sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Ja? Ich kann dann sagen, dass ich deine Meinung in dem Punkt nicht gut finde. Das heißt ja trotzdem nicht, dass ich den Menschen in gut und schlecht unterteile. Ich habe eine klare Position und ich bin der festen Überzeugung, nur wenn man klare Positionen hat, dann kann man eben auch anderes zulassen. Das wird oft verwechselt, ne? So eine Wischiwaschi, man darf alles, es ist alles in Ordnung. Nee, es ist nicht, ja, es ist nicht alles in Ordnung. Jeder hat da ein Wertesystem und das, finde ich, darf man auch offen sagen. Und das darf sich auch in Teilen widersprechen, ja. So, das hört dann auf, wenn man anderen versucht zu zwingen, so zu sein wie man selbst. Das ist natürlich gerechtfertigerweise eine Grenze. Und da haben wir, glaube ich, über die letzten Jahre auch in der Diskussionskultur verloren und gehen immer mehr in so einen Spaltpilz. Ja. Ne? Die Leute werden eingeordnet, wie oft ich jetzt schon eingeordnet worden bin, durch einzelne Meinungen, entweder in die Ecke oder die, da frage ich ja dann, addier mal die ganzen Ecken, dann passt es halt nicht mehr, ne? Ja. Gut, und da, glaube ich, müssen wir auch wieder raus, auch eine gewisse Gelassenheit an den Tag legen und dieses Skandalisieren. Das muss, glaube ich, auch wieder ein Stück weit zurückgeschraubt werden. Einfach mal auch was aushalten, weil man sonst eben wirklich auch nur an dem Kern kratzt. Ne? Der hat das Wort benutzt. Darf aber nicht. Jetzt muss er zurücktreten. Ich weiß nicht. Ne? Also dann machen wir uns unsere Politiker und andere Unternehmenslenker natürlich auch zu welchen, die fünfmal überlegen, welches Wort benutze ich, was sage ich. Und dann kommt halt nur noch weichgespültes Blabla und heiße Luft bei raus. Lass doch wieder mal Kanten zu und Ecken, wenn ich mal in Diskussionen von früher von Politiker Strauß oder sonst was gegen. Die haben sich ja auch wirklich angebrüllt und war auch wirklich mit harten Bandagen. Aber ich hatte, wenn ich mir das mal so anschaue, immer den Eindruck, die kämpfen wirklich für eine Sache.
Die streiten.
Ob man das jetzt halt gut fand oder nicht, steht nochmal auf einem anderen Blatt, aber die kämpfen und ringen für eine gute Sache und wollen in der Demokratie was durchsetzen. Und ja, sowas muss man auch mal aushalten können. Und das meine ich mit Gelassenheit und da müssen wir, glaube ich, auch wieder hin, bis hin, dass man auch mal eine Zeit lang über viele Jahre teilweise mal aushält, dass einer eine andere Meinung hat, die man nicht akzeptiert. Ja, vielleicht kommt er dann und schwenkt ein auf meine Meinung. Vielleicht ändere ich aber auch meine.
So.
Ja, mein Lieblingsbeispiel ist da immer Kindererziehung. Als ich noch nicht selber Kinder hatte, wie ungezogen die sind, da muss man hier, erzieh die doch mal vernünftig und so weiter. Und als ich dann eigene hatte, da war mir das grottenpeinlich, weil ich gemerkt habe, wie anspruchsvoll und schwierig das ist, wirklich ein guter Vater zu sein, seinen Kindern zwischen Freiraum und Erziehung und in welchem Alter die überhaupt was verstehen können. Und das war mir wirklich hochnotpeinlich. Und seitdem überlege ich sehr, sehr gut, bevor ich urteile. Und auch meine Meinung stelle ich nicht mehr als absolut hin, sondern sage, die können sich vielleicht auch ändern. Also sei vorsichtig, über den Menschen zu urteilen. Das heißt nicht, dass ich jetzt keine klaren Standpunkte mehr habe. Ne? Das ist mir wichtig. Ich habe klare Standpunkte. Aber akzeptiere eben, wenn ein anderer andere hat, auch wenn sie sehr konträr sind zu meinen. Das verstehe ich unter Toleranz und trotzdem komme ich mit den Menschen aus. Ja.
Lieber Professor Dr. Kampka, unsere Zeit neigt sich schon dem Ende zu. Es war mir ein Fest, mit Ihnen über diese Dinge reden zu können. Ich hatte noch 10, 12, 15 weitere Themen vorbereitet. Möglicherweise machen wir noch einen zweiten Teil.
Sehr gerne.
Also es würde mir extrem viel Spaß machen, weil ob das Humanotop ist auf der einen Seite und viele andere Dinge, mit denen Sie sich auseinandersetzen, die es wert wären, auch nochmal thematisiert zu werden oder auch nochmal ein bisschen intensiver in das Buchprojekt einzusteigen, was wir eben kurz angerissen haben mit den ganzen Gesprächen, die Sie geführt haben zum Thema Zukunftsfrust und Zukunftsmut. Also, es gäbe noch genug zu diskutieren. Es war mir eine große Freude, dass wir uns austauschen durften, dass ich heute hier sein durfte.
Und, ganz meinerseits.
Und wünsche Ihnen alles, alles Gute. Weiterhin viel Erfolg und auf ein nächstes Mal.
Nehme ich gerne auf. Sie sind immer willkommen.
Danke
sehr. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.